Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Am Welttag der Kranken begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Lebenshilfesendung, die eine ganz versteckte Krankheit zum Thema hat. Krank nach Abtreibung. Was dann? Manchmal sind es schwere Albträume, die die Frau nach einer Abtreibung plagen. Von blutverschmierten Kindern etwa oder von gesichtslosen Männern, die ihr mit einem Messer in den Unterleib stechen. Manchmal sind es Depressionen und Angstzustände oder auch diffuse Symptome wie Unterleibsschmerzen, ständiges Kopfweh oder Schlaflosigkeit. Das sogenannte Post-Abortion-Syndrom hat viele Gesichter. Post-Abortion-Syndrom, kurz PAS, das sind durch das Trauma Abtreibung ausgelöste psychische und psychosomatische Störungen. Viele wissenschaftliche Studien gibt es dazu bislang nicht, aber diejenigen, die zum Beispiel in den USA, Skandinavien, Neuseeland oder Spanien durchgeführt wurden, kommen zu alarmierenden Ergebnissen. Untersucht wurden Frauen nach einer Abtreibung und bis zu 90% litten unter einer der unterschiedlichen Formen des Post-Abortion-Syndroms. In allen Studien war mindestens die Hälfte der untersuchten Frauen belastet. Bei der offiziellen Zahl von rund 120.000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland müsste es demnach allein bei uns zulande mindestens 60.000 Frauen sein, die jedes Jahr vom Post-Abortion-Syndrom neu betroffen sind. In Österreich gibt es keine offizielle Statistik. Schätzungen gehen hier von mindestens 30.000 Abtreibungen im Jahr aus. Und in der Schweiz liegt die Rate mit rund 11.000 Abtreibungen relativ niedrig im internationalen Vergleich. Aber auch dort wären es dann mindestens 5.000 neue Fälle, die vom Post-Abortion-Syndrom jedes Jahr auch betroffen sind. Krank nach Abtreibung, was dann? Das fragen wir heute die Medizinerin, Frau Dr. Angela Pokrop-Hippen, sie ist praktische Ärztin und Psychotherapeutin in Münster. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Dr. Pokrop-Hippen, viele 10.000 Frauen weltweit, die jedes Jahr nach einer Abtreibung Symptome eines Post-Abortion-Syndroms neu entwickeln, mindestens. Die Zahlen, die ich eben zugrunde gelegt habe, sind ja jeweils die niedrigsten, die bei den entsprechenden Statistiken gefunden wurden. Und die Symptome dieses Syndroms dauern oft über Jahre oder auch Jahrzehnte an. Manchmal tauchen sie auch viele Jahre erst nach einer Abtreibung auf. Das ist ja eigentlich doch eine große Zahl und trotzdem hört man nicht sehr viel davon. Wie kommt das, dass man so wenig darüber redet? Genau, man redet eher immer davon, dass Frauen in einer seelischen Not sind, wenn sie ungewollt schwanger sind, aber nicht so sehr darüber, dass sie sich in einer seelischen Notlage befinden, wenn sie abgetrieben haben.
Ich denke, da gilt der Satz, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Es ist ein Politikum, es ist politisch gewünscht. Das wird als Zeichen der Befreiung der Frauen gesehen. So wurde es ja auch in den 70er Jahren mit meinem Bauch gehört mir Parolen verkündet, dass also Abtreibung eine Errungenschaft unserer liberalen und aufgeklärten Gesellschaft ist. Dazu passt da nicht, dass etwas, was also ein Fortschritt sein soll und auch vom Staat durch Gelder an zum Beispiel Pro Familia ständig subventioniert wird, dass da also beraten und abgetrieben wird, dass das auf der anderen Seite schädlich sein kann, sogar chronisch krank machen. Das wird dann eher verleugnet und verdrängt.
Es passt nicht ins Bild. Es gibt aber auch Kritiker, die widersprechen diesen oben zitierten Studien. Sie sagen, dass andere Untersuchungen zu dem Schluss kommen, dass eine Frau durch eine Abtreibung nicht mehr oder weniger dazu neigt, eine psychische Störung zu entwickeln, dass ihr dasselbe auch passiert wäre, hätte sie das Kind ausgetragen, und wenn Frauen sich belastet fühlen nach der Abtreibung, dass das vor allem mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung zusammenhänge, weil die Frau sich mit Schuldkomplexen beladen. Was sagen Sie dazu?
Ich denke, es ist sehr sinnvoll, dass weitere Studien gemacht werden. Ich wäre auch sehr gerne bereit, an so einer Studie mitzuwirken, weil das beste Argument, denjenigen entgegenzutreten, die also leugnen, dass es eine Erkrankung nach Abtreibung geben kann, sind Fakten. Diese Fakten setzen aber voraus, dass Universitäten es ermöglichen, solche Studien zu begleiten oder andere Geldgeber, die darin für sich Benefit oder Profit sehen, denn so ist das ja in unserer Gesellschaft, dass man so etwas wie Benefit und Profit vorweisen muss, damit man Fördergelder und Förderung auch durch Mitteilung, durch Bekanntmache in den Medien bekommt. Das alles sind Kriterien, die für die Frauen, die von dieser Erkrankung betroffen sind, in der Regel nicht zutreffen. Es sind keine bekannten, berühmten Frauen, es sind keine reichen Frauen, es sind durchaus nicht nur Frauen aus christlichem Kontext, die also einen Schuldkomplex sozusagen anerzogen bekommen haben, was die Gegner sagen, und dadurch dann auf eine Symptomatik kommen, die der posttraumatischen Belastungsstörung ja sehr ähnlich ist. Und diese ist ja etabliert. Nein, es sind auch Frauen, die aus anderen Ländern stammen. Zum Beispiel bin ich jetzt in einem Filmprojekt dabei, eine Frau zu interviewen, die in Dänemark geboren und erzogen wurde und von daher also überhaupt in einem völlig anderen Kontext heranwuchs. Und trotzdem hat sie Jahrzehnte später an den Folgen ihrer Abtreibung mit 17 Jahren zu leiden. Also man kann es sich nicht so leicht machen.
Das heißt, das wird zu leicht abgetan als ein neues Thema der Lebensschützer, sagen Sie. Und man ist nicht bereit, wirklich das mal ernsthaft zu untersuchen. Kommen wir vielleicht nochmal zu der genauen Definition des Post-Abortion-Syndroms. Wie würden Sie das genau definieren, was das ist?
Ja, was ich gerade noch zu dem C.G. Jung-Zitat verleugneten Verdrängen sagen wollte, dass das mit Schuld und Scham zusammenhängt. Und Schuld und Scham haben Frauen nach Abtreibung unter Umständen. Sie erkennen es manchmal auch erst später. Und Schuld und Scham ist eben auch für andere gesellschaftliche Phänomene ein Grund, Inhalte zu verdrängen und zu verleugnen. Das wollte ich ergänzen. Sie fragten nach der Definition. Das Post-Abortion-Syndrom ist eine seelische Erkrankung, so habe ich es einmal definiert, nach Abtreibung. Mit psychosomatischer Symptomatik, das heißt, es kann sowohl seelisch als auch körperlich eine Symptomatik geben, die in einem zeitlich variablen Intervall, also nicht unbedingt sofort nach der Abtreibung, es kann auch eine Zeit vergehen, bis Symptome sich zeigen, auftritt. Wie schon gesagt, die Symptome sind denen der etablierten posttraumatischen Belastungsreaktion, wie wir sie nach Kriegseinsätzen oder Unfällen kennen, zuzuordnen. Ich sehe es als eine Sonderform, als eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung, des Post-Abortion-Syndrom.
Das heißt, das ist schon bekannt, auch in wissenschaftlichen Kreisen, dass es das gibt.
Es ist, ja, das ist sicher bekannt, aber Sie fragen, glaube ich, jetzt nach der posttraumatischen Belastungsstörung. Und da können wir die Kriterien der Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Römisch 4 nehmen, die gerade erschienen sind aus Amerika, aber weltweit gültig. Und wenn ich Ihnen da sage, wie als ein Kriterium jetzt mal, wir haben nicht so viel Zeit, aber die posttraumatische Belastungsstörung wird da unter anderem so definiert, es ist eine Person, die erlebte oder ein Ereignis beobachtete, das den tatsächlichen oder drohenden Tod, ernsthafte Verletzung oder die Bedrohung körperlicher Unversehrtheit beinhaltete. Dann wissen wir, dass Frauen, die nach einer Abtreibung am Post-Abortion-Syndrom erkranken, eben diesen erlebten Tod ihres ungeborenen Kindes nicht integrieren, nicht verarbeiten können. Und ich möchte sagen, nicht jede Frau ist ja nach einer Abtreibung von dem Post-Abortion-Syndrom betroffen. Es ist aber ein Risiko, auf das man unbedingt deutlich vor der Abtreibung hinweisen sollte und nach der Abtreibung ein flächendeckendes Netz nicht nur zur Beratung vor der Abtreibung, sondern zur Hilfe für Frauen, die betroffen sind, nach der Abtreibung anbieten sollte, und daran fehlt es.
Wie sind Sie denn persönlich mit diesem Thema konfrontiert worden? Sie sind ja Allgemeinmedizinerin und Psychologin.
Allgemeinmedizin, habe also erst eine internistische Ausbildung gemacht. Und da habe ich dann eben Menschen mit psychosomatischen Störungen kennengelernt. Und man fragt sich ja dann auch nach den Gründen dafür. Und wenn ich Gespräche führte, habe ich oft Frauen getroffen, die, wenn sie etwas Vertrauen gewannen, anfingen über diese Trauer nach Abtreibung, die nicht enden will, zu berichten. Ich habe dann im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung, ich bin da tiefenpsychologisch fundiert ausgebildet und auch traumatherapeutisch, weitere Frauen kennengelernt, die händeringend zum Teil von Süddeutschland bis hier nach Nordwestdeutschland unterwegs waren, um jemanden zu finden, der sagt, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst und ich will dir auch helfen. Und ich habe leider eben festgestellt, es war nicht Teil meiner Ausbildung, weder in der internistischen Ausbildung noch in der psychotherapeutischen noch in der traumatherapeutischen. Und das ist etwas, wofür ich mich jetzt einsetze, dass also diese Erkrankung als Möglichkeit wirklich auch kennengelernt wird von Studenten, dass es gelehrt wird, dass es erforscht wird. Das ist so wichtig, damit die Frauen, so sie betroffen sind, Hilfe finden können und auch die Männer, wenn sie betroffen sein sollten, denn auch die gibt es.
Auch Männer können unter diesem Post-Abortion-Syndrom leiden?
Es ist möglich, es kommt darauf an, wenn sie zum Beispiel das Kind eigentlich gerne als Vater im Leben begleitet hätten und hilflos miterleben müssen, wie das Kind abgetrieben wird, hilflos deswegen, weil sie ja rechtlich keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form auch nur durch Sprachkontakt zur Frau, wenn die Frau das ablehnt, dem Kind irgendwie noch zu helfen, erfahren sie eine tiefe innere Verletzung in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Sprachlosigkeit. Und das kann dann eben auch so eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen.
Wie kann das denn konkret aussehen? Was ist dann, welche Bereiche sind bei einer Frau betroffen?
Ja, also wir kennen vier Kriterien, die sich dann häufig in der einen oder anderen Form verstärkt zeigen. Und zwar ist es einmal die Aufdrängung, das heißt, dass also die Erinnerung an das, was geschehen ist, oft auch die Konfliktzeit vor der Abtreibung, sich immer wieder durch kleine Trigger, durch Erinnerungsreize wieder aufdrängen. Man muss daran denken, man kann nicht abschalten. Das belastet dann den Alltag, das belastet die Möglichkeit, Kinder zu versorgen, die geboren wurden, seinem Beruf nachzugehen, vielleicht auch Hobbys. Das zweite ist Vermeidung, das heißt, wer also immer wieder so eine Überflutung erlebt, der möchte sich zurückziehen, der nimmt am sozialen Leben weniger teil, der verdrängt es teilweise eben auch leider durch den Griff zu Substanzen, die das Verdrängen in Anführungsstrichen erleichtern, Alkohol, Medikamente oder Drogen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit bei einer posttraumatischen Belastungsstörung so eine Abhängigkeit zu entwickeln um 80% erhöht ist. Ich finde das eine dramatische Zahl. Weiter ist auch möglich, dass man abstumpft nach einem Trauma. Das Trauma war so groß und die Erinnerung daran so häufig, dass man innerlich wie tot ist. Auch dann vertieft sich der Verlust sozialer Beziehungen, die Empfindungsfähigkeit für andere. Und das führt dann oft zur sozialen Isolation, zum Zerbrechen von Beziehungen. Und Sie haben ja Studien vorhin zitiert, die 1994 vom Elliott-Institut in den USA durchgeführte Studie zum Post-Abortion-Syndrom brachte ja zutage, dass leider nach einer Abtreibung über 60% der Betroffenen, 66% ihren Partner verlieren. Das heißt, in den meisten Fällen treibt so eine Frau nicht nur das Kind, sondern auch die Beziehung mit ab. Und der vierte diagnostische Punkt, das ist dann eine andere mögliche Reaktion auf dieses ständige Aufdrängen von Erinnerungsbildern und Gefühlen. Ich gerate in einen Dauerstress. Ich bin überwach. Ich kann nicht mehr schlafen, weder ein- noch durchschlafen. Ich bin emotional labil, das heißt, ich reagiere auf kleine Anlässe mit riesigen Reaktionen, was mich der Umwelt gegenüber auffällig macht, dann will ich mich wieder zurückziehen. Ich habe auch vielleicht eine erniedrigte Schwelle für aggressive Ausbrüche, das tut mir dann wieder leid, wenn es meine Kinder betrifft oder andere Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Sie sehen, da wird so ein Teufelskreis raus. Und ich habe jetzt nur diese vier Hauptkriterien genannt, es kommen depressive Störungen hinzu. Ich habe in dem Kontext einen Fragebogen entwickelt zur Folgeerkrankung nach Abtreibung, wo all dies abgefragt wird. Und ich würde anbieten, dass man diesen Fragebogen ab März über eine Webseite, die vielleicht dann über Sie zu erfahren ist, auch einfach dann für sich selbst mal abgerufen werden kann. Gerade wenn man sich auch fragt, habe ich dieses Krankheitsbild oder wenn man meint, jemanden zu kennen oder auch wenn es darum geht, ich habe eine Therapie, aber da ist ja noch nie darüber geredet worden, dann kann man so einen Fragebogen mitnehmen oder wenn man eine Therapie sucht, den Fragebogen zeigen und sagen, ich leide an diesen Symptomen, behandeln Sie die? Sind Sie bereit, das mit mir zu behandeln? Das könnte für die Frauen ja eine Hilfe sein.
Das heißt, dieser Fragebogen kann auch damit dazu helfen, überhaupt herauszufinden, könnte das sein, dass das mein eigentliches Problem ist, obwohl ich es eigentlich bisher gar nicht erkannt habe?
Weil viele Frauen wissen ja gar nicht, woran sie leiden, weil sagt ihnen ja auch häufig keiner. Sie haben dann ihre diffusen körperlichen Beschwerden, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden. Eben da, wo man so seinen Schwachpunkt im Körper hat, wird es stärker, wird es schlimmer. Und sie rennen zum Hausarzt, der schickt sie vielleicht nach zu einem Orthopäden oder zum Hautarzt oder zum Internisten, aber letztlich bleiben die Symptome. Ich habe eine Frau behandelt, die hatte 30 Jahre so ein Hopping durch die verschiedenen Praxen, bis sie zusammenbrach. Und im Brief der Klinik, die sie mir dann zuschickte, eine psychiatrische Klinik, wurden die 3 Abtreibungen als Fehlgeburten ausgeschrieben. Das heißt, sie haben die gar nicht benannt. Und etwas, was gar nicht benannt wird von den Helfenden, das wird ja auch nicht behandelt. Und dann ist es wichtig für die Frauen, seinen Fragebogen in die Hand zu bekommen und sich zu sagen, ja, ich gehe da jetzt mal dran und guck, ob ich diese Symptome habe. Und wenn, dann kann ich mit diesen Symptomen dann auch wirklich mal weiter versuchen, Hilfe zu finden.
Ist das schwer, sich dann diesem Thema zu stellen für die Frauen?
Ja, deswegen sollte man den Fragebogen auch nur dann machen, wenn man sich dafür emotional, also gefühlsmäßig sicher genug fühlt. Am besten auch vielleicht mit Menschen, denen man vertraut, gemeinsam reinschauen oder einen Arzt, eine Therapeutin aufsuchen und mit denen gemeinsam reinschauen, Menschen eines des Vertrauens. Weil es kann natürlich durch die Beantwortung solcher Fragen auch losgelöst werden, dass ich dann mich erst recht daran erinnere und weine und eine Hand brauche, die mir Hilfe gibt. Das ist übrigens noch eine wichtige Information, glaube ich. Frauen, die abgetrieben haben und jetzt sagen, gut, ich habe abgetrieben und ich trauere auch, aber ich weiß nicht, ob ich daran erkrankt bin. Da möchte ich ganz generell sagen, Trauer ist ja eine menschliche Reaktion, die wir alle notwendig haben. Wir haben sie im wahrsten Sinne notwendig, um wieder weiterzuleben nach dem Verlust eines Menschen. Aber bei Frauen, die abgetrieben haben, kommt eben erschwerend hinzu, dass sie erkennen, dass sie nicht etwas, nicht einen Zellhaufen, sondern jemand, ein Kind verloren haben. Und wenn sie dies erkennen, dann kommen sie häufig mit der Trauerarbeit alleine nicht mehr klar. Und dann wären zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen für Frauen nach Abtreibung so wichtig, aber auch die gibt es nicht. Da wird auch wenig geholfen, dass man da Anzeigen in die Zeitung bekommt, dass das verbreitet wird, dass die Kirche sich mit engagiert. Ich würde mich freuen, wenn es diese Selbsthilfegruppen wirklich bundesweit geben könnte und wäre auch gerne bereit, bei der Ausbildung von Leiterinnen solcher Gruppen mitzuwirken.
Also das heißt, es gibt schon solche Selbsthilfegruppen, aber das Netz ist nicht flächendeckend bei uns.
Es ist immer nur vereinzelt und die Frauen haben ja eh mit Scham und Schuld zu tun und haben oft depressive Symptome. Die haben dann oft gar nicht die Kraft, jetzt nach so einer Gruppe zu suchen. Das müsste wirklich leicht zu finden sein.
Das heißt, viele werden wahrscheinlich übers Internet gehen und dann schauen, wenn sie sich überhaupt dessen bewusst sind, dass das Problem mit einer Abtreibung zusammenhängen könnte.
Und dieses Bewusstmachen ist der erste Schritt. Und vielleicht hilft ja auch unser Gespräch heute dabei. Und wir haben ja auch vor, noch weitere Gespräche in dem Kontext folgen zu lassen.
Genau, wir werden Sendungen noch fortsetzen mit Ihnen, Frau Dr. Pokrop-Hippen. Wir werden dort dann auch auf die einzelnen Bereiche eingehen, die betroffen sein können. Also der Mensch besteht ja aus Körper, Geist, Seele und auch alle diese Bereiche sind mit betroffen. Vielleicht können Sie jetzt nur mal kurz, wir werden in den nächsten Sendungen dann jeden einzelnen Bereich genauer in den Blick nehmen, aber vielleicht können Sie jetzt schon mal kurz sagen, was mit diesen Bereichen gemeint ist und wo man vielleicht auch bei sich selber suchen kann, ob da sich Symptome zeigen.
Ja, also körperliche Störungen, die sind halt häufig an den Schwachstellen. Das heißt, wenn ich eine Neurodermitis habe, dann kann es sein, dass ich mit so einer posttraumatischen Belastungsreaktion nach Abtreibung dann merke, meine Haut ist ganz schlimm geworden. Wenn ich zu Migräne neige, kann es sein, dass die Migräneanfälle häufiger werden. Ich kann auch neue Symptome entwickeln, wie zum Beispiel starke Rückenschmerzen oder Menstruationsbeschwerden, die ich vorher gar nicht kannte. Es kann sein, dass ich Herzrhythmusstörungen bekomme, die organisch nicht erklärbar sind. Also da ist eine breite Palette von entweder sich verstärkenden, vorher bestehenden Erkrankungen oder neu auftretenden Erkrankungen möglich. Meistens Erkrankungsbilder, die wir Hausärzte kennen, dass sie sich melden, wenn eben auch seelische Belastungen da sind. Und bei den seelischen Belastungen ist es eben so, dass durch die depressive Reaktion, die, wenn die Trauer nicht integriert wird, entstehen kann, dann eben auch eine Rückzugsneigung, eine Antriebsstörung, eine Schlafstörung, eine Verminderung der Lebensenergie vorhanden sind, die dann auch häufig zunächst selbst mediziert werden. Vielleicht fragt man andere, was hast du mal genommen mit sowas? Hast du Johanniskraut? Ist dann ein Tipp vielleicht. Ist auch gar nicht schlecht für leichtere Formen. Aber manchmal geht man dann zum Hausarzt oder man wird zum Facharzt überwiesen. Und dann beginnt ja die Kaskade, die wir gerade beschrieben haben. Es wird dann vielleicht sogar eine depressive Störung behandelt. Aber man behandelt leider heute häufig noch nicht die Ursache dieser Störung, wenn es eine Abtreibung war. Und diese Kausalität muss hergestellt werden. Und dann das Letzte, Sie fragten nach der dritten Gruppe, der seelischen Störung im engeren Sinne, das ist die Gottesbeziehung. Und da kommen wir jetzt in den Bereich des Glaubens. Und da ja jedes Kind, so wie wir sind gläubige Menschen, nach unserem Glauben ist jedes Kind ein Geschenk Gottes und beseelt vom Moment der Zeugung an. Und wenn ich also so einem Kind das Leben nicht auf dieser Erde ermögliche, sondern sogar nehme oder nehmen lasse, dann habe ich eine tiefe Beziehungsstörung zu der Quelle des Lebens, zu Gott, die auch auf meine Seele und auf mein weiteres Leben hier und nach Beendigung dieses Lebens vor Gott eine Rolle spielt. Und da ist es sehr wichtig, dass man das auch benennt und bearbeitet.
Sie haben gerade gesagt, die Ursache wird nicht behandelt. Kann man denn nach einer Abtreibung wirklich die Ursache behandeln?
Ja, man kann die Ursache behandeln. Ich habe also, würde da auch gerne zu einladen, das noch benennen. Es gibt nicht nur bei uns, aber wenig, leider noch viel zu wenig Seminare, also Möglichkeiten, sich an einem Wochenende zu versammeln und sich zunächst mal mit Frauen, die auch betroffen sind, auszutauschen. Das heißt, zu wagen, von sich zu sprechen in einer geschützten Umgebung. Bei uns ist es so, dass eine Kollegin, die auch Therapeutin ist, und ich gemeinsam mit einem katholischen Priester das nächste Mal vom 4. bis 6. April ein Seminar Wege zum Schattenkind anbieten in Münster im Katharinenkloster. Und an diesem Wochenende ist dann halt die Chance da, erstmals häufig für die Frauen auszusprechen, woran sie leiden und es auch vor Gott zu bringen. Das ist also eine ganz wichtige Ebene und die Selbsthilfegruppen, ich hoffe, dass die sich darüber hinaus dann eben auch etablieren.
Ja, vielleicht können wir da zum Ende der Sendung hier noch ein bisschen genaueres zu hören. Nach einer Musik geht es weiter in der Sendung mit Frau Dr. Bukrop-Hibben. Unser Studiogast ist Frau Dr. Angela Bukrop-Hibben. Sie ist praktische Ärztin und Psychotherapeutin, hat in Münster eine Psychotherapiepraxis, ist auch spezialisiert in Traumatherapie und hat in ihrer Praxis immer wieder mit Frauen zu tun, die nach einer Abtreibung an dem sogenannten Post-Abortion-Syndrom leiden, hat dafür auch Seminare entwickelt, Selbsthilfegruppen initiiert. Frau Dr. Bukrop-Hibben, wir haben eine erste Hörerin, die sich hier in dieser Sendung gemeldet hat, eine Frau aus Baden-Württemberg, die ihren Namen nicht nennen möchte. Herzlich willkommen Ihnen.
Also ich habe abgetreten nach einer behinderten Tochter und bin damals schwanger geworden und bin Pockenschutz geimpft worden und habe nicht gewusst, dass ich schwanger bin zu der Zeit. Und dann hat mir mein Frauenarzt geraten zur Abtreibung. Die Abtreibung hat nicht geklappt. Ich habe dann das Kind geboren und hat einen kurzen Arm. Ja. Und bin hinterher wieder schwanger geworden und habe dann dreimal abgetrieben. Ja. Ich habe mein Leben zerstört. Ich bin Alkoholikerin geworden. Ich bin medikamentenabhängig geworden. Ja. Und habe jetzt eine ganz schwere Speiseröhreentzündung durch den Alkohol. Bin aber von diesem Ganzen durch Hilfe Gottes frei geworden. Ich hab das gebeichtet beim Pater Burb in Hochaltingen und habe auch Hilfe und Gnade erfahren, sodass ich heute damit umgehen kann, dass ich wieder Schlaf finde, dass ich wieder meine Ruhe finde. Diese besagte Tochter, die den kurzen Arm hat, die hat heute 5 Kinder und steht ganz tief im Glauben. Ihre Kinder kommen auch zu mir und ich bete mit ihnen. Und es hat sich alles sowas von, trotz allem Schlimmen, jeden Tag tanken kann. Ich gehe jeden Tag in die Kirche. Jeden Tag. Ich möchte einfach sagen, dass es Hilfe gibt von oben nach diesem schlimmen Trauma. Und dass ich jeden Tag sage, wie kann ich danken, Herr, genug, ich soll dir danken, jeder Atemzug, ich soll dir danken, jeder Herzenschlag ist am letzten Tag, am letzten Tag. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Und meine Liebe zu Gott ist durch seinen Erlösertod so groß geworden, dass ich jeden Tag sage, Jesus, binde mich an dich, kette mich an dich, feste mich an dich, lass mich nicht los. Ja, ich möchte es in die ganze Welt rufen, dass es ganz schlimm ist, was man dann tut. Aber ich habe das einfach gelesen beim Horeb und ich habe das nochmal hören müssen, obwohl für mich, ich habe diese Zeit verarbeitet. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und ich sage, ich habe eine intakte Familie, die Tochter, die ich abgetrieben habe, die wohnt im Odenwald. Und ist glücklich verheiratet mit ihren 5 Kindern. Die hat jetzt noch einmal im August noch einmal ein einjähriges Krieg. Das Älteste ist 10. Und es also, hat sich alles zum Guten gewandt.
Ich denke, dass Ihre Geschichte wirklich zeigt, dass tatsächlich diese Hilfe möglich ist. Man fragt sich ja, wie soll man das rückgängig machen, Frau Dr. Pokra-Pippen. Rückgängig machen kann man es nicht, aber unsere Hörerin hat ja wirklich in ganz bewegender Weise geschildert, wie sich dann doch alles wieder zum Guten wenden kann.
Ja, ich danke erstmal für das Zeugnis. Also ich bin tief angerührt von dem Mut, auch jetzt anzurufen und von diesem Leid zu sprechen. Und wir haben ja leider die Spuren der Verletzung an Körper, Geist und Seele, auch mit der Abhängigkeit, mit der Alkoholabhängigkeit gehört. Aber wir haben auch erfahren dürfen, und das ist so eine wichtige Botschaft, dass eben der Glaube und Gott heilen. Das ist etwas ganz Zentrales und ich glaube, dass die Wunde nach Abtreibung nicht oder nur sehr selten in irgendeiner Form stabil werden kann ohne Glaube. Wirkliche Heilung kann nur geschehen, wenn auch ein Glaube sich entwickelt und der Glaube sich öffnet. Und gerade heute, Sie sagten es, am Welttag der Kranken und wo wir nach Lourdes schauen, wollen wir doch ganz uns dem unbefleckten Herzen Mariens anempfehlen und von dort also auch immer wieder ganz milde und tiefe Hilfe mütterliche Art erfahren, denn das ist ja nicht immer so, dass das Sakrament der Versöhnung ist zentral, aber ich kenne Frauen, die sagen, Gott hat mir vergeben, das weiß ich, aber ich kann mir nicht vergeben. Und ich glaube, da ist so wichtig, dass wir immer wieder auch die ungeborenen Kinder, auch die wir verloren haben, um ihr Gebet bitten. Denn sie sind bei Gott. Sie halten Fürbitte für ihre Eltern. Das hat auch Johannes Paul II. Im Evangelium Vitae uns hinterlassen. Wir dürfen diese Kinder um ihr fürbittendes Gebet anrufen, dass eben dann auch diese Last überwunden werden kann, sich selbst nicht vergeben zu können und in Abhängigkeit zu sein.
Das heißt, ich danke auch nochmal ganz herzlich Ihnen, dass Sie angerufen haben. Und ich denke, Ihr Zeugnis schildert uns vielleicht mehr als viele Worte, wie wahr das ist, was Frau Dr. Pokra-Pippen gesagt hat. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie anderen wieder Mut machen, sich dem Thema zu stellen und so wieder einen Weg herauszufinden.
Ja.
Ihnen von Herzen Gottes Segen.
Ja, danke Ihnen auch.
Wiederhören. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin wartet in der Leitung. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Ja.
Ich rufe aus Bayern an. Ich habe eine allgemeine Frage. Viele Frauen, sehr viele, nehmen die Pille. Und die Pillen haben doch abtreibende Wirkungen. Und wie wirkt sich das aus, wenn immer wieder praktisch eine Abtreibung stattfindet, unbewusst, aber ja, das kann ja im Unterbewusstsein, in der Psyche muss das ja wirken. Das ist ja ganz schlimm.
Fragen wir Frau Dr. Pokra-Pippen. Sie haben ein wunderschön singendes Vögelchen im Hintergrund. Frau Dr. Pokra-Pippen, ist es den Frauen wirklich so bewusst, dass sie mit der Pille tatsächlich auch das Risiko eingehen, immer wieder zu einer sehr frühen Abtreibung?
Also zunächst möchte ich inhaltlich dazu sagen, dass ich das bestätige, was die Frau sagt. Ich denke, dass man bei den Pillen, die verordnet werden, in unterschiedlichem Maße versucht zu vermeiden, dass ein Eisprung geschieht, dass man aber mit keinem einzigen Produkt 100% ausschließen kann, dass so etwas geschieht. Das wird aber den Frauen in den Aufklärungsgesprächen, so sie stattfinden, von den Gynäkologen in den meisten Fällen so nicht gesagt. Und ich glaube, dass es sehr viele Frauen gibt, die mit dem Bewusstsein leben, dass die Pille eine Anführungsstrichen Verhütung ist und kein Mittel, was auch unter Umständen früh abtreibende Wirkung erzeugen kann. Wenn Sie das wissen, müssen Sie sich dann selber mit dem Gewissen fragen, nehme ich das billigend in Kauf? Sie müssen abwägen. Das ist aber nicht Thema unserer Sendung heute. Ich würde da vielleicht, ich will mich da nicht drücken, aber ich will nur an den Zeitfaktor denken und sagen, ich sehe auch hier wieder eine tiefe geistliche Verletzung bei den Frauen als Gefahr, denn man geht dann willkürlich mit einem, vielleicht in einem selbst schon gezeugten Kind um, das letztlich nicht mir gehört, sondern Gott gehört. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Da gebe ich der Frau recht, die gerade angefragt hat. Wie sich die im Einzelnen zeigen, ist völlig ohne bisherige Untersuchung.
Dankeschön für die Frage, Frau Dr. Pokra-Pippen. Das mit der Pille und der möglichen abtreibenden Wirkung, die viele nicht kennen, geht ja schon auch ein bisschen in die Richtung, weiß ich überhaupt, ich bin nicht mir dessen bewusst, was da überhaupt passiert, dass das nicht irgendwie nur ein Zellhaufen ist, sondern wirklich ein Leben. Für mich stellt sich die Frage, ob es da Frauen, die dafür doch noch ein stärker entwickelndes Bewusstsein haben, sei es aus der Erziehung, aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld, ob die dann vielleicht doch stärker unter einer Abtreibung leiden, als solche, die so ganz fahrlässig damit umgehen mit dem Thema.
Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen aus meiner Praxis. Da hat eine junge Frau mich aufgesucht, die bei verschiedenen anderen Fachärzten war. Sie hatte einen Kardiologen wegen Herzrhythmusstörung, einen Gynäkologen wegen sehr starken Menstruationsbeschwerden, einen Neurologen wegen ganz starker Migräne aufgesucht und kam jetzt zu mir und hoffte, so eine ganzheitliche Behandlung zu finden dieser Beschwerden. Eine Psychotherapie machte sie schon woanders seit 6 Jahren. Und ich habe mir dann ihre Geschichte angehört und wir kamen auch zu dem Thema Schwangerschaften. Und sie erwähnte sehr nebenbei, dass sie 2 Abtreibungen hinter sich habe, 22 und 24. Sie war groß geworden in der früheren DDR. Ihre Eltern waren sehr konform mit der dortigen Haltung auch zur Abtreibung, sodass sie nie mit einem Gewissen konfrontiert worden war, dass Abtreibung eine Sünde oder ein Vergehen vor Gott sein kann. Das war ihr fremd. Sie war auch nicht getauft. Und trotzdem hat der Körper dieser Frau zum Ausdruck gebracht, was ihr Bewusstsein so nicht zusammenfassen konnte. Ihr Leib hat geweint, ihre Gebärmutter blutete unentwegt. Sie hat es sich sozusagen organisch zum Herzen genommen. Man kann das ja auch mal bildlich sehen, Herzrhythmusstörungen. Sie hat sich was zu Herzen genommen. Und wir kennen auch das Wort, sie hat sich was in den Kopf gesetzt. Sie hatte einen Druck im Kopf, der sie nicht verlassen wollte. Als ich sie dann fragte, ob sie denn in den 6 Jahren ihrer Psychotherapie auch über die Abtreibungen gesprochen und vielleicht das Thema bearbeitet habe, sagte sie, nein, warum denn? Das war kein Thema. Und diese Fragen haben sie so irritiert, dass sie nicht wiedergekommen ist. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es also auch so ein Körperbewusstsein gibt. Selbst wenn das Wachbewusstsein und auch das Über-Ich, das ja auch geformt wird durch Regularien in einer Gesellschaft, vielleicht anders entwickelt oder nicht entwickelt sind, dass dann trotzdem der Körper noch ein eigenes Bewusstsein hat, was ich als Ärztin erlebe, wo er dann auch zum Ausdruck bringt, wo er verletzt wurde und mit ihm die Seele und der Geist.
Klar und deutlich, dass da ein Zusammenhang besteht und den diese Frau gar noch nicht mal erkennen konnte.
Wollte ihn noch nicht erkennen. Als ich das ansprach, hat sie ja dann quasi den nächsten Termin nicht mehr wahrgenommen. Es war zu viel für sie. Allein die Frage, ich war sehr vorsichtig, aber damit war sie noch nie konfrontiert worden. Mich würde interessieren, wie es dann, ob sie später vielleicht dahin gefunden hat.
Wir haben eine weitere Hörerin, eine Dame vom Bodensee, die uns anruft. Ich grüße Sie, guten Morgen.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich bin sehr aufgewühlt und ich wollte Ihnen einfach erzählen, ich bin 61 Jahre alt, also Jahrgang 52. Und ich habe mit 16 eine Abtreibung gehabt, unter der ich wirklich bis heute leide. Und ich bin erstmal dankbar, dass das Thema angesprochen wird. Und es war eine Abtreibung also mit Seifenlauge auf dem Küchentisch. Und ich habe auch diese ganzen Symptome. Und meine Mutter hat mir, ich nehme an, dass meine Mutter auch abgetrieben hat, weil ich habe immer gesagt, ich habe unter dieser Abtreibung gelitten, aber keiner hat zugehört. Ich habe auch eine Abhängigkeit dann entwickelt. Ich habe Brustkrebs bekommen. Also ich habe eigentlich die ganzen Symptome und eine Leidensgeschichte. Und ich möchte die nicht mehr privat halten, weil ich glaube wirklich auch, es sind ganz viele Frauen betroffen. Und ich habe Therapie gemacht. Und wo ich so einen Zorn auch habe und so eine große Trauer, ist, dass das so bagatellisiert wird.
Vielleicht zunächst mal zu Frau Dr. Pokrapippen auch wieder eine Bestätigung. Man wird von der Außenwelt oft nicht darauf angesprochen. Manchmal ist es die Frau selbst, die dann den Weg dahin findet, zu sagen, das ist es eigentlich gewesen, was mich so zerstört hat.
Sie sprach von einer Therapie, ob es dort stattgefunden hat. Aber ich finde so wichtig auch, was sie gerade sagt, sie will nicht mehr schweigen. Eine Patientin hat einen Käfig gemalt und sich in diesem Käfig, und sie steht da in dem Käfig im Blut ihres Kindes, sie hat das sehr drastisch dargestellt. Und ihr fehlen Arme und Beine zum Anfassen, das heißt genauer Hände und Füße, um anfassen und stehen zu können. Und sie hat gesagt, ich möchte diese Käfigtür öffnen, ich möchte andere Frauen treffen, ich möchte, dass das nicht mehr bagatellisiert wird, dass wir ernst genommen werden mit diesem Leiden. Wir werden hier mehrfach verletzt als Frau, wir werden instrumentalisiert, das ist auch ein Geschäft, Abtreibungen zu machen. Und zum guten Schluss, wenn wir dann daran leiden, lässt man uns im Stummen allein. Das ist wieder ein erneutes Nicht-Ernstnehmen der Frau. Und da kann ich der Anruferin nur recht geben, dass es ganz wichtig ist und dass ich begrüße, dass sie da jetzt aufsteht. Und was macht die? Meine Frage wäre, ob sie was tut, ob sie zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe gegründet hat oder das möchte.
Genau. Ja, ich würde gerne eine Selbsthilfegruppe gründen. Und was ich jetzt gemerkt habe, vielleicht hören Sie das, ich habe immer noch ich habe furchtbare Angst. Ich habe so einen Angstzustand entwickelt, das ist mit Herzrasen. Sie hören es vielleicht an meiner Stimme. Und ich würde so gerne eine Selbsthilfegruppe gründen. Ich habe Therapie gemacht, posttraumatische Belastungsstörungstherapie, Luise Reddemann und so. Und trotzdem ist genau dieses Thema, immer, Sie sprechen es genau aus. Ich habe immer diese Gedanken gehabt mit diesen abgeschnittenen Gliedern, fast ähnlich im Käfig stehen und die Türe geht nicht auf.
Therapie also, behandelt worden?
Ja. Ja. Nur die Abtreibung nicht.
Die Abtreibung nicht?
Nein, ja, überhaupt nicht. Ja. Ach, das macht doch nichts. Das haben ganz viele gemacht. Kommen Sie doch drüber weg. Seien Sie nicht so empfindlich. Also immer dieses Wegbügeln.
Das ist die typische Erfahrung. Ja, ich finde das gut. Also vielleicht schauen Sie, wie stark Sie sind. Das muss ja keine große Gruppe sein. Es kann ja sein, dass Sie vielleicht sich umhören, ob Sie eine Freundin oder eine Nachbarin haben. Dass man manchmal ist es auch einfacher, ganz woanders in einen anderen Ort zu fahren, wo man nicht so sehr die Leute kennt und dort einfach zu sagen, ich bin abends mal in dem und dem Raum, vielleicht ein kirchlicher Raum, wo Sie dann bereit sind zum Gespräch über das Thema.
Vielleicht wäre es aber auch eine Möglichkeit, dass Sie erst einmal auch eins von den Seminaren besuchen, das Frau Dr. Pokrapippen anbietet. Jetzt im April zum Beispiel, ist zwar nicht ganz nah am Bodensee, Münster, aber vielleicht, um dort auch mal andere zu sprechen und zu hören, wie Sie damit umgehen. Wir werden auf jeden Fall noch am Ende die Hörernummer von den Hörerservice durchgeben von Radio Horeb, die Nummer des Hörerservices. Da werden dann alle Angaben auch für eventuelle Seminare hinterlegt werden, falls Sie daran Interesse haben.
Ich danke Ihnen ganz, ganz arg von Herzen für dieses Thema.
Ja, danke ganz herzlich Ihnen, dass Sie uns ermutigen und dass Sie bestätigen, wie wichtig das ist.
Ja.
Dankeschön.
Ja.
Gottes Segen auch Ihnen. Eine weitere Hörerin, diesmal aus Bayern wieder. Grüße Sie.
Ja, was mir auf dem Herzen liegt, in meiner Familie durfte immer das erste Kind nicht leben. Entweder eine Totgeburt oder eine Abtreibung. und ich bin schon über 70, litt immer unter den Abtreibungen meiner Mutter. Also dieses Leid und die Not, wenn dann die Kinder das mittragen, also das ist bei mir der Fall, das wollte ich einfach nur als Thema nochmal mit hineinbringen, dass es ja nicht nur das ist, was die Mutter mit dem Kind gemacht hat, sondern auch in der Umwelt und wie weit einfach da so ja, Vorfahrengeschichten sich übertragen. Also nur als kurz, ja?
Ja, also Sie haben richtig verstanden, Sie haben das selber erlebt, dass Ihre Mutter abgetrieben
genau.
hat.
Genau, und zwar zweimal, aber ich habe es ja gar nicht gewusst. Also es war halt nach dem Krieg und Not und weiß ich was. Ich habe nur, die Mutter war selbstmordgefährdet, Alkohol und weiß ich was. Und ich als älteste Lebende, die Zweitgeborene, die erste Lebende, die dann versucht hat, diesen Not und Leid der Mutter zu tragen, ohne Vater, der im Krieg geblieben ist. Und einfach dieses, das ist ja nicht nur so ein Spiel zwischen Mutter und dem nicht lebenden Kind, sondern es überträgt sich.
Ja, wichtiger Hinweis auch, anderen Familienmitglieder, die betroffen sind, Frau Dr. Pokrapeten.
Ich würde Sie gerne fragen, als Sie Kind waren und das von den Abtreibungen Ihrer Mutter noch nicht wirklich wussten,
ja.
gab es da bei Ihnen eine Fantasie, dass Sie Geschwister haben?
Nein, es war eine andere Fantasie, dass ich ein Adoptivkind bin, weil das alles so chaotisch war, dass ich gedacht habe, das kann nicht meine Familie sein.
Naja, das ist diese beiden Varianten sind ganz häufig. Was Sie da ansprechen, werden wir in einer anderen Sendung thematisieren, und zwar das Post-Abortion-Survivor-Syndrom. Das heißt, die Erkrankung derer, die im Kontext von Abtreibung Überlebende sind. Die Kinder der Familie, die Geborenen, der Partner. Also was Sie schon sagen, also das Umfeld derjenigen Frau, die abgetrieben hat. Das ist wirklich sehr wichtig, da werden wir drüber sprechen.
Und das Boshafte ist halt, dass ich habe keine Kinder, war nie verheiratet, aber bei meiner Schwester, die drei Kinder, alle, das erste Kind durfte nicht leben.
Dass Sie meinen, dass das eine Struktur ist, die sich dann wieder, oder wie ein Muster ist, das sich weiter durchzieht durch die Familie.
So stelle ich mir das vor, ja. Und jetzt gerade auch, wie ich bei meiner Nichte sehe, dass die anscheinend große Depressionen hat. Das erste Kind durfte nicht leben und ich weiß gar nicht, wie kann ich ihr helfen, weil sie so tough ist und sie da nicht ranlässt. Ich kann einfach nur beten.
Vor allen Dingen ist, denke ich, in dem Gebet auch wichtig, wir kennen das ja aus dem Alten Testament, die erste Neugeburt, in diesem Fall war es bei den Juden, die männliche Neugeburt wird Yahweh geopfert. Also der Gedanke, dass das erste Kind, das von der Mutter geboren wurde, in einer besonderen Beziehung zu Gott steht, dass sie den aufgreifen und für alle Kinder aus allen Generationen in ihrer Familie auch nochmal mit einem Priester sprechen, heilige Messen zu lesen für diese Mütter, für diese Kinder, dass sie wirklich Gott nochmal besonders geschenkt werden, denn sie wurden ja Gott entzogen durch die Abtreibung, dem Willen Gottes, der hat sich an ihnen ja nicht erfüllt. Sie sollten leben, so sie nicht durch Fehlgeburt gestorben sind, wenn sie abgetrieben wurden und sie durften nicht leben. Und ich glaube, das ist was auch geistlich sehr Wichtiges und Heilendes, dass sie für diese Kinder nochmal speziell mit einem Priester auch heilige Messen lesen lassen.
Ich danke Ihnen.
Ja, danke schön. Auch Ihnen.
Danke.
Also auch ein Thema, das in einer späteren Sendung weiterentwickelt wird. Wir hören jetzt noch mal eine kurze Musik und dann vielleicht mit Ihnen, Frau Dr. Pokrapeten, können wir noch näher darauf eingehen, was dann ist ja auch das Thema krank nach Abtreibung, was dann, wie eine Frau am besten damit umgehen kann. Krank nach Abtreibung, das ist was dann, das ist unser Thema in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Wir haben zu Gast Frau Dr. Pokrapeten, sie ist Ärztin und Psychotherapeutin in Münster praktizierend und wir haben eine weitere Hörerin, Frau Manuela Habsburg, die sich gemeldet hat. Grüße Sie.
Ja, herzlich grüß Gott. Ich bin am Handy jetzt aus dem Auto ausgestiegen und habe jetzt spontan probiert durchzukommen, was schon oft nicht gelungen ist. Ich komme gerade von einer geistlichen Begleitung in dem Zusammenhang, nicht mit diesen Abtreibungen, aber in der Entbindungsgeschichte, was Familienschuld und so weiter angeht. Und jetzt am Schluss der Sendung oder höre ich noch ein bisschen was mit von Ihnen und kriege das noch mit, wie diese Frau sagt, dass oft die Erstgeborenen nicht leben durften. Und dann klingelt es bei mir innen drin, wie das so sein kann, dass tatsächlich, wenn ich das so nachverfolge, auch bei uns der Fall war, und zwar bei beiden Linien. Und kriege jetzt dann so ganz plötzlich dieses Gefühl, jetzt muss ich es ganz dringend weitergeben, dass manche Dinge dann wirklich auch in diese geistliche Begleitung gehören, dass ein Priester tatsächlich, was jetzt hier ganz wunderbar die ärztliche Seite schon abwickeln kann, psychotherapeutisch und so weiter, dann der Priester den zweiten Teil dazu bringt, indem er diese geistige Verarztung macht. Und dann wird da wirklich großes Heil draus. Garantiert. Und ich stehe jetzt in dem Moment auch noch, mich hat das inspiriert, ich sollte dann tatsächlich hier zu einer Freundin fahren, von der ich erfahren habe, dass sie damals mit 18 vom Abi auf einmal verschwunden war aus der Klasse und ich sie dann im Krankenhaus fand als Einzige und niemand durfte erfahren, dass sie tatsächlich abgetrieben hat wegen einem guten Abitur, das sie machen musste. Und wollte jetzt gerade da reingehen, aber jetzt bin ich irgendwie so aufgeregt, dass es jetzt auch hier ein Zeugnis sein soll, was das die Bearbeitung des Ganzen angeht. Und ich danke von Herzen für diese Sendung und bleib auf jeden Fall dran, was die Arbeit angeht, was Abtreibung, Verhinderung in jeder Form angeht.
Danke.
Gottes Segen weiterhin.
Frau von Habsburg, alles Gute, auch Gottes Segen Ihnen für Ihren Einsatz.
Danke.
Ja, Frau Dr. Pokrow-Hittmann, ich würde gerne diese Sendung den Leuten zukommen lassen, die sagen, dass es das Postel-Borschen-Syndrom nicht gibt. Nämlich, es zeigt sich ja hier jetzt auch gerade bei den Anruferinnen massiv, wie sehr dieses Thema doch viele Frauen belastet. Selbst auch Frau von Habsburg hat ja einen Fall wieder genannt, den sie kennt. Sie hat genannt auch noch den Priester, der wichtig ist, also diese sakramentale Möglichkeit, die auch da ist, durch die Beichte die Heilung wirklich erst überhaupt wahrscheinlich zu ihrer Vollendung zu führen. Das haben Sie ja bei sich in ihrem Heilungsprozess in den Seminaren auch vorgesehen.
Also das Sakrament der Versöhnung hat einen zentralen Stellenwert, auch die eucharistische Anbetung. Ich habe auch einen Abend, wo wir also die Anliegen des Lebensschutzes vor den eucharistischen Herrn bringen. Und es ist wirklich ganz zentral, dass jede Frau sich in der Liebe des Herrn wiederfinden kann und auch in der Art und Weise, wie er mit Schuld umgeht. Das kennen wir ja aus der Begegnung des Herrn mit der Ehebrecherin, wo er im Sand schreibt, das heißt, die Frau soll in den Sand gesteinigt werden. Sie ist ganz unten und er guckt nicht von oben auf sie, sondern er ist unten. Und da, wo sie hin soll, wo sie hinschaut, da holt er sie ab und seine Liebe und seine Zuwendung richten sie auf. Und er spricht ihr zu, gehe hin und sündige nicht mehr. Und hat alle anderen auf ihre eigene Schuld schauen lassen. Das heißt, wir haben also einen barmherzigen Umgang mit Schuld. Und ich finde, das ist das ganz Zentrale, dass also das auch überall vermittelt wird, wo man mit Frauen nach Abtreibung umgeht, dass sie ihre Würde haben, dass man barmherzig mit schuldig gewordenen umgeht und dass wir alle vor Gott Schuldner sind und dass wir uns gemeinsam eben vor Gott wiederfinden auf dem Weg Heilung und letztlich dann auch Heiligung durch die Verbindung von Körper, Geist und Seele, auch in den Sakramenten und in der Erhöhung und in der Vertiefung in den Sakramenten dann zu erfahren. Die Sakramente sind unsere größte Medizin.
Das ist ja das, was oft einem falsch interpretiert wird, weil man es einfach vielleicht viel auch nicht besser wissen oder da Vorurteile haben. Man denkt halt, wenn dann von Schuld gesprochen ist, dass man die Last bei den Frauen noch erhöht. Und sie sagen, ihre Erfahrung ist eine ganz andere. Nein, die spüren um ihre Schuld. Und wenn es körperliche Symptome ist, so wie wir alle, wenn wir feinsinnig ist, unsere jeweilige Schuld spüren. Und es ist wichtig, sie anzusprechen, sie auszusprechen und sie dahin zu tragen, wo wir Versöhnung finden.
Eben dieses Tragen wirklich auch als solch ein Tragen zu sehen. Ich tue meinen Teil als Ärztin und Psychotherapeutin und arbeite eng mit Priestern zusammen. Das Sakrament der Versöhnung, so es katholische Frauen sind, ist der Gipfel, ist das Ziel. Ich arbeite natürlich auch mit Frauen, die nicht im Glauben fest verankert sind oder keinen Glauben haben. Aber sie müssen immer meine Wertschätzung spüren und immer spüren, aus welcher Quelle und aus welcher Kraft ich lebe, ohne dass ich es aufdränge. Das ist für mich ganz wichtig. Ich muss immer wissen, dass der Herr mich anschaut, dass ich den Herrn anschaue und dass aus dieser Begegnung, meine Begegnung mit den Menschen, auch wenn sie keinen Glauben haben, eine Zukunft hat. Weil der Herr kann es wenden und er ist letztlich Herr über Zeit und Ewigkeit. Und ich möchte bei der Gelegenheit, auch weil es so stärkend ist, auf eine Marientagung hinweisen, die ich jetzt vom 1. März bis 4. März in der Freckenhorster Landvolkshochschule bei Münster leite. Sie heißt Maria, Mutter der Lebendigen, und man kann bei der Landvolkshochschule LVHS nähere Informationen bekommen, auch bei mir und ich denke auch bei Ihnen.
Auch beim Hörerservice.
Genau, und da kann man auch hinkommen, wenn man eben geistliche Heilung und eine Begleitung jetzt im katholischen Kontext dort dann eben sucht und sich unter den Schutzmantel Mariens mit marianisch ausgerichteten Priestern ganz besonders begeben möchte.
Mhm. Ja, die Hinweise gibt es dann beim Hörerservice. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet, das ist Schwester Tia. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Ja, ich habe nur den Schluss gerade noch mitbekommen mit einigen Anruferinnen und bin sehr dankbar, dass Sie dieses Thema aufgreifen und möchte einfach noch mal als Ergänzung zu diesen vielen Angeboten, die von der Referentin auch schon gesagt wurden oder auf ihrer Homepage verlinkt sind, das Angebot von Rachel Sweinberg erwähnen. Das ist auch ein Angebot für Personen, die von Abtreibungsfolgen betroffen sind, egal ob Frauen oder Väter oder Geschwisterkinder oder Großeltern oder sogar Personal von Abtreibungspraxen oder Kliniken. Es ist ein Angebot, wo heilsame Hoffnung nach Abtreibung ermöglicht wird.
Ja, auch diese Information wird beim Hörerservice zu bekommen sein oder im Internet abrufbar sein über Radio Horeb.
Genau, das wollte ich einfach noch ergänzen. Aber ganz herzlichen Dank, dass Sie das Thema aufgreifen.
Ja, Schwester Thea, haben Sie auch einen speziellen Bezug zu dem Thema irgendwie über Ihre?
Ja, ich bin einfach in der letzten Zeit vom Herrn so geführt worden, dass ich mich fürs ungeborene Leben einsetze und engagiere mich vor allem auch für die Beratungsarbeit von Pro Femina e.V., mhm. das ja von dem Projekt 1000 Plus unterstützt wird, mhm. und bin auch ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Rachel Sweinberg.
Okay, gut. Dankeschön, Schwester Thea,
gerne.
Für Ihren Anruf und auch Ihren Hinweis. Also Frau Dr. Bukow-Hilton, es gibt nicht viel und vor allem nicht flächendeckend und nicht genügend Angebote, aber wer sucht, der, wenn eine Frau, die in Not ist nach einer Abtreibung, wirklich in seelischer Not, dann kann sie Hilfe finden.
Das kann ich so nicht sagen, nein. Also es gibt noch viele, die suchen und keine Hilfe finden. Und das Problem, was ich sehe, ist vor allem, wir müssen auch darum beten, dass es mehr Hilfen noch gibt, wo wir an der Schwelle zu denen stehen, die nicht im Glauben sind, die in keine Kirche gehen und die leiden. Das ist ja der Auftrag des Herrn. Wir sollen ja auch zu denen gehen, die wirklich ganz fern von allem sind. Und da sind wir auch auf die Mitarbeiter der Kirche angewiesen. So wie es immer neue Formen gibt, Jugendliche anzusprechen, auch zum eucharistischen Gebet zu finden, sollten wir auch Möglichkeiten finden, dass Kirche sich öffnet für eine Trauerarbeit, für Menschen nach dem Verlust eines Kindes, geboren oder ungeboren. Und da sollten auch die Menschen nach Abtreibung die Schwellenangst überwinden und die Schwelle betreten.
Wie können Sie sich solches Angebot vorstellen?
Also zum Beispiel so ähnlich wie es diese Night Fever Angebote gibt, dass man es auch wirklich über die Pfarren, über die Diözesen anbietet, sowohl eben Gebetsnächte zu machen. Wir haben hier 1997 Beten für das Leben gegründet in Münster. Wir treffen uns immer am zweiten Samstag im Monat für eine halbe Stunde und beten gemeinsam in einem ökumenischen Kontext, stellen auch verschiedene Projekte oder auch verschiedene Schwerpunkte vor, ob es ungeboren ist oder aber auch der alte Mensch, der sterbende Mensch, die Euthanasie, gehört hier alles zusammen. Und außerdem haben wir noch als zweites Bein dann im katholischen Kontext Alpha et Omega gegründet, Rosenkranzgebet und Heilige Messe, auch einmal im Monat in den Anliegen des Lebensschutzes, wo dann auch die Fürbitten ganz speziell für diese Anliegen sind. Wie selten hört man Fürbitten in der Kirche für Frauen vor der Entscheidung oder nach einer Abtreibung. Und ich finde, da können wir noch ganz viel Bewusstseinsarbeit leisten, um einfach das Thema noch weiter in die Herzen oder aus den Herzen in die Münder und in das Bewusstsein zu bringen.
Das sind ja dann aber doch wieder sehr im kirchlichen Bereich stattfindende Angebote. Sie haben ja gesagt, es ist wichtig, dass man auch die erreicht, die eben nicht in eine Kirche gehen. Wo könnte da die Tür hin sein zu diesen Menschen?
Also zum Beispiel in Münster, so sage ich das Wort Kirche wieder, aber es ist das Kirchenfoyer. Da kommen Leute hin, die also auch einen Kaffee trinken wollen, sich einfach aufwärmen und über was reden. Da sollten solche Sachen liegen. Ich fände eben wichtig, dass es diese Selbsthilfegruppen gibt. Jetzt wirklich einfach als Selbsthilfegruppe aufgebaut, ohne jetzt eine kirchliche Ausrichtung, wo erstmal Frauen kommen, sich treffen und sprechen. Und meine Erfahrung ist, wenn Frauen das tun, dann fragen sie auch sehr bald nach den Möglichkeiten der Heilung, des Heilungsweges. Und dann kommt auch die Frage, ja, was glaubst du denn, wo ist dein Kind? Oder was hast du für Vorstellungen in dir? Und dann hat man einen Ansatz, auch in eine Form von Evangelisation im weitesten Sinne zu gehen. Jedenfalls die Frauen abzuholen. Und sowas über die Selbsthilfegruppen könnte ich mir das vorstellen.
Ist es denn so, dass die Frauen, auch wenn sie keinen Glaubensbezug haben, dennoch irgendwie doch ein Gefühl dafür haben, das Kind ist nicht ganz weg, das ist schon noch da, das ist irgendwo da?
Von den Frauen, die ich therapeutisch behandle, sind mindestens die Hälfte nicht gläubig. Und das ist manchmal nicht leicht für mich, das auszuhalten. Denn ich kann ja da nicht von meinem Glauben ständig sprechen, weil ich kann ja jetzt nicht jemanden sozusagen überfallen damit. Das darf ich auch nicht, das möchte ich auch nicht. Aber sie sollen schon, sie kommen ja auch, sie sehen ja auch, die Praxis ist ja auch so eingerichtet, sie wissen schon, hier ist Glaube. Sie haben also vielleicht auch eine gewisse Ambivalenz zum Glauben, das will ich annehmen. Aber es sind durchaus auch Frauen dabei, für die der Glaube kein Thema über längere Zeiten der Therapie ist und die um ihr Kind trauern. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch festhalten. Es gibt Trauer um ungeborene Kinder, die abgetrieben wurden, die von Menschen, die nicht ihren Glauben spüren oder kennen. Das sage ich so, weil ich glaube, dass es einen Glaubenskern in viel mehr Menschen gibt, als sich als Gläubige selbst erkennen.
Kommen wir zum Schluss dieser Selbstmöglichkeiten, wohin man sich wenden kann. Sie sagen, es gibt noch nicht genug. Es ist längst nicht genug bei der Menge der Frauen, die betroffen sind. Und es gibt vor allem noch nicht genügend Wege, diejenigen zu erreichen, die sich gar nicht dessen bewusst sind, dass vielleicht diese Symptome, unter denen sie leiden, durch eine Abtreibung hervorgerufen sein könnten. Aber es gibt für diejenigen, die darum wissen, die Möglichkeit, zum Beispiel ein Seminar zu besuchen. Sie haben ein Seminar genannt, das Sie selber auch mitleiten. Das ist am 1. Aprilwochenende.
1. Aprilwochenende. Ich möchte noch eine Zahl dazu sagen. Und zwar Professor Manfred Spieker hat errechnet, dass bis 2006, die 30 Jahre davor, mehr als 8 Millionen Abtreibungen in Deutschland waren. Wenn Sie 20% PAS zur Folge legen von diesen 100%, die abgetrieben haben, dann sind da schon 1,6 Millionen Betroffene. Mhm. Das heißt, wir reden hier von keinen kleinen Zahlen und wir brauchen eben entsprechend auch effektive, flächendeckende Maßnahmen.
Mhm. Also ein Beispiel, eine Möglichkeit ist dieses Seminar. Wir hinterlegen die Nummer bei unserem Hörerservice. Es gibt aber auch die Möglichkeit, noch mehr Informationen zu bekommen bei einem Filmprojekt, bei dem Sie mitwirken. Vielleicht sagen Sie dazu noch abschließend zwei Worte.
Ja, es gibt zwei Filme. Einer wird im Herbst erscheinen und der andere wird jetzt am Ende dieses Monats auch hier in der Praxis gedreht. Da darf ich aber noch nicht mehr zu sagen, aber vielleicht können wir das ja dann in nächster Zeit auch bei Ihnen mit auf die Homepage setzen oder veröffentlichen.
Ja, wir werden noch weitere Sendungen auch mit Ihnen haben, Frau Dr. Poker-Pippen, und dann noch das Thema weiter vertiefen. Wir haben gesehen an den Hörern, die angerufen haben, dass es wirklich einen Bedarf gibt in der Richtung. Herzlichen Dank Ihnen also für diese Eröffnungssendung sozusagen, für den Auftakt. Hier die Nummer des Hörerservices, vielfach angesprochen in dieser Sendung schon, 08328921110. 08328921110. Für Deutschland gilt das, ansonsten für jedes andere Land 0049 und dann 83289 2110. Da bekommen Sie alle Informationen über das Seminar, die Marientagung und über auch Selbsthilfegruppen, bei denen Sie sich melden können, wenn Sie von dem Post-Abortion-Syndrom betroffen sind, dem Krankheitsbild nach Abtreibung. Ans Ende dieser Sendung möchte ich gerne noch ein Gebet stellen. Frau Dr. Poker-Pippen, Sie haben selber dieses Gebet ausgesucht.
Ich rufe heute den Heiligen Geist zu uns allen. Und ich glaube, wir brauchen ihn für all die verschiedenen Facetten des Leidens, aber auch des Einsatzes für dieses versteckte, tiefe Leiden an Körper, Geist und Seele. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn befreit, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen.
Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche allen noch einen gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich.